SWR 2 Tandem.
Heute mit Bernd Lechler. Hallo. Es wird Sommer, die Corona-Regeln sind zu einem großen Teil aufgehoben. Wer will, kann die meisten Orte wieder ohne Maske betreten, ohne Test. Man bekommt leicht das Gefühl, die Pandemie sei überstanden. Aber mal abgesehen davon, dass wir noch nicht wissen können, wie der Herbst wird, viele Menschen leiden noch an den Folgen einer Infektion, an Long-Covid, Post-Covid. Und natürlich haben durch die Krankheit viele auch Angehörige oder Freunde und Bekannte verloren. Zu ihnen gehört unser heutiger Studiogast in SWR 2 Tandem, die Schauspielerin Julia Sophia Schulze. 26 Jahre alt, spielt am Theater in Marienbad in Freiburg. Ihre Großeltern, denen sie sehr nahe stand, sind im März 2020 nach einer Covid-Infektion binnen 2 Wochen beide gestorben. Und das beschäftigt die Enkelin in mehrfacher Hinsicht heute noch. Willkommen bei Tandem, Julia Schulze.
Hallo.
Wir werden über den Tod Ihrer Großeltern sprechen, über Ihre Trauer und was daraus alles entstanden ist. Das Aktuellste, glaube ich, ist ein Film, den Sie dazu gedreht haben oder drehen. Was ist da der Stand?
Genau, ich habe im Oktober letzten Jahres eine Selbsthilfegruppe gegründet, schon damals mit der Intention, gemeinsam ein Filmprojekt ins Leben zu rufen. Das Ganze ist entstanden auf dem Wunsch, dass ich Menschen finde, die das Gleiche erlebt haben wie ich, also auch jemanden auf diese Weise verloren haben. Und dann haben wir quasi angefangen mit dem Dreh im Januar diesen Jahres. Und der aktuelle Stand ist so, dass es momentan ein Rohschnitt ist. Also wir haben verschiedene Interviewstellen momentan unserer Geschichten zusammengeschnitten und da kommen dann noch sogenannte Mood-Shots dazu, also Stimmungsbilder, die diese Gefühlslagen in unseren jeweiligen Erzählstellen untermalen werden und dann sozusagen einfach ein Eindruck entsteht, wie so unser emotionales Erleben stattfand und welche Aspekte uns einfach unvergessen blieben in Bezug auf den Verlust dieses geliebten Menschen.
Und wo geht dieser Film dann hin? Wo kann man den dann sehen, wenn er fertig ist?
Das Ganze ist ja so, dass ich noch nie sowas gemacht habe. Das ist ja jetzt mein erstes Mal, dass ich überhaupt in die ProduzentInnenrolle gerutscht bin. Mhm. Das heißt, ich habe tatsächlich faktisch noch gar keine Ahnung von Vermarktung oder sonstigem. Der momentane Fokus lag eher so bei emotionaler Aufarbeitung des Themas während des Drehs. Wenn der Film fertig ist, würden wir uns richtig freuen, wenn das den Weg in die Öffentlichkeit findet und auch das ausgestrahlt wird oder vielleicht in Kinos gezeigt, wenn das irgendeine Form von Aufmerksamkeit bekommt. Soweit waren wir allerdings noch gar nicht. Ich hätte auch nicht gedacht, dass ich so früh schon im Radio bin und darüber erzählen darf, bevor das überhaupt zum Abschluss gekommen ist, das Projekt.
Aus welchen Gründen dieser Verlust so schmerzlich war und wie es dazu kam und wie Sie damit umgingen und wie wir als Gesellschaft mit den Corona-Toten und der Trauer der Hinterbliebenen vielleicht anders umgehen könnten, darüber sprechen wir gleich heute in SWR 2 Tandem mit Julia Sophia Schulze. Zunächst geht's um Trauerarbeit. Die Großeltern von Julia Schulze sind im März 2020 an Corona erkrankt und gestorben. Ein Trauerfall und ein Schock, der sie auch auf eine Art 2 Jahre später noch beschäftigt. Im März 2020, wie gesagt, war das, Frau Schulze, ganz zu Beginn der Corona-Pandemie, als wir das alles noch gar nicht überblickt haben. Wie haben Sie das damals erlebt, als die beiden krank wurden?
März 2020 ist ja quasi der erste Monat, in dem die Pandemie über Deutschland so einbrach. Ich kann mich noch erinnern, dass ich beim Abwasch Radio gehört habe und noch in den Nachrichten von irgendeinem Virus gehört habe, das da in China momentan das erste Mal entdeckt wurde und das gar nicht so auf mich selbst bezogen habe. Das Ganze lief dann so, mein Opa war schon 89 Jahre alt und hat sich im Krankenhaus infiziert. Der war wegen einer anderen Erkrankung bereits im Krankenhaus und hat das über Pfleger bekommen. Zu dem Zeitpunkt, muss man sagen, gab es auch noch keine Möglichkeiten für Schutz im Krankenhaus. Also da gab es noch keine Masken. Es war alles noch total neu und man wusste noch gar nicht so richtig, was hat es jetzt auf sich da mit diesem neuen Virus. Mein Opa ist ein paar Tage, bevor er verstarb, noch zu Hause von uns gepflegt worden. Das war wahrscheinlich der Zeitpunkt, in dem wir uns, beziehungsweise ich habe mich selbst nicht infiziert, aber meine Familie, indem wir uns auch infiziert haben. Wir wussten zu dem Zeitpunkt noch nichts von seiner Infektion. Es war auch noch ganz schwer, an Tests zu kommen. Und als mein Opa dann verstarb, ein paar Tage später, da war meine Oma auch schon mit Fieber im Bett. die durfte dann oder konnte dann gesundheitlich auch gar nicht mehr zur Beerdigung von meinem Opa kommen. Und wir haben ihren Zustand auch erstmal auf die Trauer geschoben oder dachten, das ist ja auch einfach emotional und körperlich extrem anstrengend, wenn der Ehemann stirbt. Als sie dann allerdings sagte, dass sie nichts mehr schmeckt, da haben wir dann gedacht, das ist doch genau das, was da in den Medien so berichtet wird über dieses neue Virus, Geschmacksverlust. Dann kam sie ins Krankenhaus ziemlich schnell, wurde positiv getestet und es ging dann auch nur noch ungefähr 5 Tage, bis sie dann auch verstarb. Und das Ganze war dann genau sehr schnell.
Und Sie waren den beiden wohl sehr nah. Wie kam das? Hatten Sie schon als Kind und auch danach immer viel Kontakt?
Also meine Großeltern und meine Eltern, die wohnen beide in einem gemeinsamen Haus. Also man kann sagen, mehr Generationen wohnen. Und wenn meine Eltern gearbeitet haben, dann war ich immer bei meinen Großeltern. Und auch sonst würde ich sagen, dass ich mit den beiden fast schon so ein enges Verhältnis hatte wie zu meinen Eltern. Also meine Oma vor allem war einfach wie eine beste Freundin für mich. Ich habe mit ihr über alle möglichen emotionalen Dinge gesprochen. Sie hat mich unterstützt in jeder Lebenslage, Liebeskummer oder Berufsfragen. Sie hatte immer ein offenes Ohr und mit meinem Opa habe ich unglaublich viel Wanderungen unternommen. Also wir waren immer ganz viel am Kaiserstuhl unterwegs, auf dem Rosskopf. Alles um Freiburg haben wir erkundet gemeinsam, also so richtiges Outdoor-Team, kann man sagen.
Ja, das klingt nach einem großen Glück auch, dass Sie da zusammen erlebt haben. Wie alt war die Großmutter? Der Großvater war 89, sagen Sie?
Meine Oma wurde 82.
Und konnten Sie sich verabschieden?
Da mein Opa zu Hause verstarb, hatten wir die Möglichkeit, einfach nochmal uns zu verabschieden. Das war sogar so, dass er nachts verstarb und meine Mutter noch am Bett saß, seine Hand gehalten hat und das im Nachhinein mir als total eindrucksvoll beziehungsweise auch für sie einfach emotional wertvoll beschrieben hat. Ich kann mich einfach noch an diesen Moment erinnern, an dem ich das letzte Mal aus dem Zimmer ging und nochmal seinen Blick sah und dachte, das kann es jetzt gewesen sein. Das weiß man ja in so Momenten dann fast schon. Mhm. Das spürt man ja auch. Ja. Und bei meiner Oma war das so, dass sie ja im Krankenhaus verstarb. Und da hatte ich überhaupt keine Möglichkeit mehr, in dieses Krankenhaus zu kommen, um Abschied zu nehmen. Das war dann einfach eine ganz andere Situation.
Wie verlief dann die Beerdigung, also und die Trauerfeier unter Corona-Bedingungen?
Zu dem Zeitpunkt war ja alles noch ganz neu, das heißt, da waren alle sehr überfordert und wir haben dann im allerengsten Familienkreis diese beiden Beerdigungen erlebt. Also wirklich nur die Kinder und Enkelkinder durften da sein. Wir waren 5 oder 6 Personen und standen dann mit Abstand 1,50 Meter zueinander dann am Grab. Ja, das war alles eine sehr seltsame Situation, weil ich zum Beispiel gerne meine Eltern umarmt hätte oder eine Hand gehalten hätte und aber jeder sehr viel Angst hatte, da was falsch zu machen und da Regeln nicht zu beachten.
Wie sind Sie denn danach dann mit der Pandemie umgegangen, auch mit den Informationen, die dann so nach und nach kamen? Haben Sie das versucht auszublenden eine Weile oder im Gegenteil alles gelesen und angeschaut und sich möglichst umfassend informiert?
Gute Frage. Also zum einen habe ich...
Falls das eine Rolle gespielt hat.
Das hat eine Rolle gespielt. Das ist ja so, dass wenn man jemanden an Corona verliert, diese Omnipräsenz in den Medien einfach einen überwältigt.
Ja.
Ich habe sehr lange nicht darüber gesprochen, dass ich meine Großeltern verloren habe durch Corona, weil ich Angst hatte vor den Reaktionen und einfach niemanden kannte, der auch jemanden in diesem Zeitraum verloren hatte oder sehr lange niemanden kannte, der auch jemanden verloren hat. Und ich erinnere mich an eine eindrucksvolle Situation, wo ich in einem Kreis stand von jungen Frauen, die ich über Freunde kannte, die darüber gesprochen haben, wie übertrieben eigentlich die Reaktionen gerade sind auf dieses Virus und dass das doch niemanden gäbe, der jemanden daran verloren hätte. Und dann fielen auch so Sätze wie, es ist nur eine Grippe und das soll man nicht so ernst nehmen. Und dann bin ich tatsächlich einfach in Tränen ausgebrochen in dem Moment und konnte erstmal gar nicht erklären, was los ist, bis ich dann gesagt habe, das war ungefähr 3 Monate nach dem Tod meiner Großeltern, dass ich da meine Großeltern verloren habe an diesem Virus, das definitiv keine Grippe ist. Und da war erstmal Sprachlosigkeit und Scham. Und ich habe dann gemerkt, dass es da dringend einfach für mich einen Rahmen braucht, in dem ich mich dem öffnen kann. Also Menschen, die das Gleiche erlebt haben wie ich und darum wissen, wie es ist, wenn man ständig damit konfrontiert wird von allen Seiten.
Hat es Ihnen auch Angst gemacht um sich selbst oder um Ihre Eltern? Denn bis die Impfung kam, das hat ja noch gedauert.
Ich habe mir tatsächlich vor allem über meinen Vater noch Sorgen gemacht, weil er auch schon 60 ist. Und tatsächlich um mich selbst weniger. Ich habe eine ganz große Ambivalenz empfunden zwischen meinem Nähebedürfnis, was ja irgendwie in einem Trauerprozess eine große Rolle spielt,
ja,
und den für mich total sinnergebenden Schutzmaßnahmen. Also ich habe zum Beispiel lange meine Freundin nicht gesehen, aus Angst natürlich, weil die auch Großeltern haben, die noch gelebt haben oder noch leben. Und ich nicht wollte, dass sie das gleich erleben. Und dann aber gemerkt, dass ich sozial ein bisschen verkümmere und mit der Zeit dann wieder mehr Kontakte gepflegt habe und mich auch getraut habe, wieder nah an Menschen ranzukommen und auch Menschen zu umarmen, weil das für meinen Trauerprozess auch elementar war und da ich gar nicht drauf verzichten konnte und wollte.
Und Sie haben dann in Ihrer Trauer eine Selbsthilfegruppe gegründet, Frau Schulze. Wie haben Sie das gemacht und wer kam da?
Also der Wunsch war schon immer da und real wurde das Ganze, als ich im April 21 vom Ministerium für Forschung, Wissenschaft und Kultur ein Stipendium bekommen habe. Und ich wollte zu diesem Zeitpunkt diesen Film gerne in die Realität umsetzen und mir haben einfach noch finanzielle Mittel gefehlt. Ich habe dann 3.500 Euro bekommen für einen Kurzfilm und habe mich dann an die Badische Zeitung in Freiburg gewandt, mit dem Anliegen, gerne ein Interview führen zu wollen, um dann TeilnehmerInnen für diese Gruppe zu finden. Im August 21 ist dieses Interview dann erschienen in der Zeitung und ich habe daraufhin sehr, sehr viel Resonanz bekommen, tatsächlich auch nur Positives. Ich habe sehr, sehr viele E-Mails erhalten, viel Bestärkendes und Unterstützendes und auch 5 TeilnehmerInnen für meine Gruppe gefunden.
Und hatten die was ganz Ähnliches erlebt oder den Verlust so erlebt wie Sie oder haben Sie da auch noch ganz andere Facetten erfahren dieser Situation?
Bis auf eine Teilnehmerin der Gruppe haben wir alle die Möglichkeit des persönlichen Abschieds nicht erleben dürfen. Mhm. Wir haben eine Frau in der Gruppe, die das große Glück hatte, dass die Einrichtung, in der ihr Vater verstarb, ihr gewährt hat, sozusagen bei diesen letzten Tagen noch vor Ort zu sein. Sie hat dann neben dem Bett Tage und Nächte verbracht auf einem Stuhl und den Raum nicht mehr verlassen, bis er verstarb auf ihren Wunsch. Und bei den anderen, so wie bei mir, da wurde der Abschied verweigert und war nicht möglich persönlich. Das ist das, was uns verbindet, auf jeden Fall.
Und welche Angehörigen oder welche Menschen hatten die verloren, die anderen zum Beispiel?
Das sind hauptsächlich die Eltern oder Geschwister.
Hm. Wie konnten sie einander helfen?
Als erstes hat es schon mal richtig gut getan, in einem Kreis diese Gedanken und diese Gefühle auszusprechen. Wir haben dann schnell gemerkt, dass eigentlich so fast schon der Titel des Films oder der Untertitel sein könnte, ein Abschied ohne Abschied. Also wir haben schnell gemerkt, dass wir so ein ganz ähnliches Gefühl im Bauch haben. Und zwar, als würde man ein Lied hören, wo man sehr, sehr vertieft drin ist und auf einmal bricht es dann ab. Und man hat das Gefühl, da bleibt eine ganz seltsame Stille. Einfach, dass diese letzte Melodie am Lebensende einem nicht mehr zugänglich war. Und dieser Schmerz, der verbindet uns sehr. Und wir haben gemerkt, dass uns da was genommen wurde, eine Möglichkeit, die neben dem eh schon total belastenden Trauerprozess noch zusätzliches emotionales Leid mit sich bringt. Also das ist einfach nochmal ein ganz anderes Päckchen, was man trägt, wenn man der Person nicht mehr die Hand halten durfte oder nochmal ein paar Worte wechseln, vielleicht gemeinsam nochmal ein Lied anstimmen oder einfach nur da sein, einfach physisch irgendwie präsent sein und den Menschen irgendwie nochmal spüren.
Sie sagen, das wurde Ihnen genommen, die Möglichkeit. Ist es einfach sehr bedauerlich, dass das halt in diesem Fall nicht ging? Oder haben Sie das Gefühl, das hätte man eigentlich anders machen können und müssen?
Also eine, würde ich sagen, Kernaussage unseres Films soll auch, dass das natürlich nicht der Idealzustand ist und dass es in so einem Fall die Möglichkeit geben sollte, in jedem Fall geliebte Menschen zueinander zu lassen. Die Strukturen oder die Vorsichtsmaßnahmen, ich stehe total dahinter. Ich finde es total wichtig. Aber in manchen Fällen hat es dann doch am Schutzanzug gemangelt. Oder es gab den Fall von 2 Teilnehmern in der Gruppe, die wollten die Mutter noch mal sehen durchs Fenster. Die ist im Pflegeheim verstorben. Und die wollten eigentlich einfach nur durchs Fenster schauen. Und ihnen wurde der Zugang auf die Wiese dann vom Gelände verwehrt, um noch mal die Mutter zu sehen, weil das einfach Teil des Geländes ist. Und da man zu diesem Zeitpunkt dieses Gelände nicht betreten durfte, kam das Sicherheitspersonal und hat dafür gesorgt, dass auch letzter Blick auf die Mutter verwehrt wurde. Das sind so Geschichten, da merke ich, da muss man, glaube ich, drüber sprechen, um in Zukunft das besser machen zu können oder Strukturen zu schaffen, die vor Infektionen schützen und dennoch Menschen nicht voneinander trennen.
Haben Sie das Gefühl, dass wir, also als Gesellschaft, jetzt uns zu schnell abwenden von den Corona-Opfern und Beteiligten?
Es ist ja schon so, dass, ich weiß jetzt tatsächlich die zeitliche Einordnung nicht mehr, aber es gab einen Zeitpunkt, da hat man noch die Todeszahlen, die in den letzten Wochen noch waren, ein Flugzeugabstürzen gleichgestellt und jetzt hört man das so. Und ich muss sagen, dass ich auch dadurch, dass ich mich ja auch sehr lange jetzt in dieser Pandemie befinde, merke, dass es sehr schwer ist, sich dann mit diesen Zahlen noch zu identifizieren. Ich finde die Frage ganz, ganz schwer zu beantworten, weil auch ich dieses Bedürfnis habe, mein Leben weiterzuführen, weiter zu leben, weiter normal, sage ich jetzt mal normal, in Anführungszeichen, zu arbeiten. Ich bin selbst in der Kultur tätig und merke, dass ich es sehr liebe, wenn unsere Theatersäle ausverkauft sind. Und wenn mir Menschen ohne Masken gegenüber sitzen, ist das natürlich auch eine ganz andere Atmosphäre auf der Bühne. Andererseits habe ich meine Großeltern in meinem Herzen und hoffe, dass es vermieden werden kann, dass Menschen für dieses Leben, was wir jetzt wieder führen, sterben müssen. Es ist nicht so einfach zu beantworten, tatsächlich für mich, diese Frage.
Sie hören SWR 2 Tandem mit der Freiburger Schauspielerin Julia Sophia Schulze. Theater gespielt haben Sie schon an der Schule, ne? Was haben Sie da erlebt, sodass Sie am Ende Schauspielerin werden wollten?
Mein Wunsch, Schauspielerin zu werden, der kam tatsächlich erst nach der Schule, nach der Schulzeit. Ich habe tatsächlich einfach das Gefühl gehabt, dass das ein intensiver Beruf ist. Und ich habe schon immer, ich habe schon immer auch außerhalb der Schule irgendwie meine Shows gehabt. Aber ich würde tatsächlich sagen, der Wunsch, Schauspielerin zu werden, der war bestimmt schon lange in mir, aber so dann auch in diese Richtung zu gehen, das ist ja ein gewisses Risiko, das kann, sage ich jetzt mal, kein normaler Beruf. Und in irgendeinem Punkt in meinem Leben habe ich mir gedacht, dass ich dieses Risiko gerne eingehen würde, weil der Beruf des Schauspielers oder Schauspielerin ein unglaublich wundervoller Beruf ist mit emotionalen Momenten und viel, viel Lebensfreude. Und ich habe dann an der Freiburger Schauspielschule 4 Jahre gelernt und habe gemerkt, dass das mein Weg ist und dass ich da gerne weiter in diese Richtung gehen würde. Und habe auch früh gemerkt, dass ich mich mit Kindern und Jugendlichen gerne mehr beschäftigen würde und auch mehr Theater für die Kinder und Jugendlichen machen würde. Und bin jetzt auch da, wo ich sein möchte, am Kinder- und Jugendtheater.
Das macht mich natürlich neugierig, wenn Sie sagen, ich hatte auch davor schon außerhalb der Schule meine Shows. Woran denken Sie?
Also ich habe schon sehr lange Poetry Slams gemacht. Ich habe eigene Texte verfasst über verschiedene Lebenssituationen, ob das jetzt irgendwie eine Liebesbeziehung war, die nicht so ganz für mich funktioniert hat, oder auch einfach so ganz große Lebensfragen. Die habe ich dann quasi schon auf Poetry Slams vorgetragen und habe gemerkt, dass diese Bühnenerfahrung einfach unglaublich intensiv ist. Ja, genau so kam das eigentlich, ja.
Aber vor der Schauspielschule haben Sie noch ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Was war das für eine Erfahrung?
Ich war in Offenbach am Main und habe dort im Rahmen von einem Verein, der heißt People's Theater, da war ich in Klassenzimmern und habe Klassenzimmertheater gemacht. Da haben wir quasi fast zugeschnitten auf Schulklassen Stücke überlegt, die sozusagen gerade die aktuellen Themen der Klasse aufgreifen und da dann eine einstündige Show gespielt in diesen Klassen. Und das Ganze funktioniert wie Forumtheater. Also es gibt die Möglichkeiten der SchülerInnen, in die Rollen der Figuren reinzuschlüpfen und den Konflikt, der auf der Bühne gezeigt wird, selbst zu lösen und so auszuprobieren, ob das so funktionieren kann oder nicht. Also so ein bisschen, man probt so das echte Leben so ein bisschen. Und das hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht. Und danach wusste ich dann eigentlich schon, ja, dass es diese Richtung sein wird, in Kombination mit den Poetry Slams, ja, genau.
Und es ist, wie Sie sagen, ein sehr fordernder Beruf, den man wirklich riskieren muss und steht. Nehmen Sie das in Kauf oder gefällt Ihnen das auch? Oder ist es eine Belastung?
Während der Pandemie stand ich erstmal vor einem großen Fragezeichen, was ich mir da eigentlich jetzt überlegt habe für mein Leben. Und ich bin jetzt ganz froh, darum, dass ich das durchgehalten habe, dass ich mich nicht entschieden habe, umzusatteln auf einen anderen Beruf oder nochmal ein Studium zu beginnen. Ja, es ist tatsächlich, man muss da, glaube ich, mit beiden Beinen das wollen, auf der Bühne zu stehen. Man hat natürlich den Druck, dadurch, dass man vor Menschen steht. Das ist jetzt auch natürlich, wird man nicht reich mit diesem Beruf. Und ich hab aber das Gefühl, dass gerade durch die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wir da einfach einen unglaublichen Beitrag leisten. Wir sprechen über Themen und haben dadurch die Möglichkeit, Themen auch zu umschreiben auf der Bühne und da Reflexionsräume zu schaffen, die sonst nicht möglich wären. Also ich habe jetzt auch ein eigenes Stück entwickelt über das Thema Einsamkeit, was ich tatsächlich sehr, sehr wichtig finde, nach einer Pandemie mit Kindern und Jugendlichen über dieses Thema zu sprechen oder zu diesem Thema was auf die Bühne zu bringen. Und habe das Gefühl, da die Möglichkeit jetzt bekommen zu haben und das ganz, ganz toll ist.
Und für Sie als Schauspielerin interessiert Sie auch das Spiel vor der Kamera oder ist es die Theaterwelt, die Sie attraktiv finden?
Ich finde, das Tolle am Theater ist, dass man dieses unglaubliche Live-Erlebnis hat. Jede Aufführung, wie oft sie auch gespielt wird, ist ein völlig individuelles Erlebnis für alle Anwesenden. Da kann alles passieren, da kann der Text mal fehlen, da kann mal ein Lacher passieren. Das Publikum ist immer anders. Ich habe das Gefühl, dass ich wirklich lebe auf der Bühne, also dass ich da wirklich ein Leben habe und als Rolle einfach leben kann und mir Menschen dabei zuschauen, wie ich lebe und wie ich erfahre und das in einer unglaublichen Nähe und Präsenz. Und diese Erfahrung, die glaube ich, vom Film nicht so bekommen zu können.
Ich sah auf Ihrer Instagram-Seite ein Zitat von Meryl Streep, das Sie da mal gepostet haben. Das heißt, Acting is not about being someone different, it's finding the similarity in what is apparently different than finding myself in there. Also beim Spielen geht es nicht darum, jemand anders zu sein, sondern darum, in den scheinbaren Unterschieden die Ähnlichkeiten zu entdecken und darin sich selbst zu finden. Haben Sie ein Beispiel, was Sie von sich in der Rolle gefunden haben?
Das ist eine gute Frage. Also es ist so, das erste Stück, was ich am Kinder- und Jugendtheater gespielt habe, das heißt Girls Like That. Das ist ein Stück, da geht es um Cybermobbing. Und eine reale Begebenheit wird nacherzählt. Da hat tatsächlich ein Mädchen ein Nacktfoto von sich ins Netz gestellt, beziehungsweise sie hat es nicht selbst ins Netz gestellt, sondern sie hat es an jemanden privat versendet und es wurde ins Netz gestellt. Das ist halt einfach tatsächlich etwas, das öfter vorkommt. Das haben wir in Nachgesprächen dann auch erfahren, dass das tatsächlich auch im realen Leben immer wieder vorkommt. Und ich habe dort die Rolle einer Mobberin, also wirklich eine, würde ich sagen, sehr, sehr brutale und skrupellose Figur, die allerdings natürlich auch verletzlich ist und diese Dinge auch aus Selbstschutz tut. Und für mich war das eine ganz, ganz interessante Zeit, mich in diese Rolle einzufinden, weil ich Mitleid empfunden habe für die Figur, die ich da mobbe, aber gleichzeitig auch diese Vielschichtigkeit gespürt habe, die so eine Figur in sich trägt, weil wie im echten Leben ist es, also man verleiht den Figuren ja die eigenen Gefühle und man hat ja wie der Künstler auch seine Farbpalette hat man seine verschiedenen Gefühle und verschiedenen Zustände und auch natürlich die eigene Biografie im Rucksack. Und für mich war das ganz, ganz spannend, mich da so reinzufinden und auch nachzuvollziehen, psychologisch nachzuvollziehen, was eine Figur dazu treibt, so etwas zu tun. Und das ist bei allen Rollen, die ich so angehe, es ist ganz spannend, weil man auch dadurch, dass man das wiederholt spielt, auch immer mehr entdeckt, immer neue Dynamiken mit den anderen auf der Bühne entdeckt und Facetten entdeckt der Figur. Das hört nie auf. Also das hört nicht auf mit der Premiere, das lebt immer weiter. Das ist ganz toll.
Die jüngste Premiere von ihr am Theater im Marienbad in Freiburg war jetzt im Mai das Solostück Popcorn oder wie Julia sich der Einsamkeit stellt. Landen wir da jetzt wieder beim Thema Pandemie oder warum befasst sich das Stück mit der Einsamkeit einer Jugendlichen?
Ich habe tatsächlich mir sehr viele Gedanken darüber gemacht, welche Themen aktuell momentan für Kinder und Jugendliche relevant sind und wo ich das Gefühl habe, da sollte man darüber sprechen. Und ja, das hat tatsächlich sehr viel mit meiner auch eigenen Erfahrung in der Pandemie zu tun, dass wir mit ganz neuen Regeln im sozialen Miteinander konfrontiert sind oder damit jetzt leben müssen. Ich finde, das Thema Einsamkeit ist ein sehr schambehaftetes Thema. Es gibt auch das Zitat im Stück, ich bin einsam. sowas sagt doch keiner. Ich habe keine FreundInnen. Nee, da kann ich mir ja gleich hier Loserin auf die Stirn schreiben. Ja, das sagt man nicht so einfach. Und ich glaube, dass viel, viel mehr Menschen, gerade durch die Pandemie, vor allem auch junge Menschen, in eine Einsamkeit gerutscht sind und konfrontiert sind im täglichen Leben, die sie sich selbst und anderen nicht so ganz eingestehen können.
Ich meine, es klingt natürlich sehr autobiografisch, wenn die Figur dann auch noch Julia heißt. Also wie ist das Stück entstanden? Wie kam es dazu?
Ich bin selbst diesem Wunsch, dieses Thema gerne auf die Bühne bringen zu wollen, ans Theater herangetreten und habe da unsere künstlerische Leiterin Sonja Karatscha gesagt, ich würde ganz gerne dieses Thema auf der Bühne sehen. Und ich habe das große Glück gehabt, dass das möglich war, dass ich da auf Zustimmung und auf Wohlwollen gestoßen bin, also dass das tatsächlich auch vom Theater aus als sehr wichtiges Thema empfunden wird. Und dann habe ich die Regisseurin Carina Eberle an die Hand bekommen, die sich diesem Projekt als Regie quasi dann angenommen hat. Wir haben uns zusammengesetzt und gemeinsam darüber gesprochen, welche Themen eigentlich da relevant sind. Das waren ganz unterschiedlichste Themen, ein riesiges Feld, was sich da aufgetan hat. Beziehungen innerhalb der Familie, Einsamkeit innerhalb der Familie, gerade bei Kindern und Jugendlichen, die vielleicht sich fremd fühlen, die sich fragen, warum sind das eigentlich meine Eltern? Wieso sind die so anders als ich? Oder Entfremdungen von Geschwistern oder Beziehungen, also Liebesbeziehungen, die ja dann irgendwann auch kommen in dem Alter. Das Stück ist ab 13 und da beginnt es ja so langsam, dass man dann eine Beziehung führt und versucht da sich so zu finden in dem anderen auch. Vielleicht auch dieses Alleinesein zu überwinden. Und sich selbst dann neu zu identifizieren in einer Zweierbeziehung.
Das klingt toll. Wenn ich in Freiburg wäre, würde ich sofort mit meinen Töchtern ins Theater gehen zu ihnen. Aber Sie wollten noch was erzählen.
Ja, genau. Also basierend auf dieser Recherche haben wir dann uns Improvisationen quasi überlegt. Und welche Aspekte könnte das so sein? Und dann haben wir uns diese Aspekte auf Karten geschrieben und haben uns dann Improvisationen dazu überlegt. Ich habe dann improvisiert. Und die Regisseurin und die Sonja Karatscha, die haben sich dann dieser Improvisation quasi angenommen. Die haben das dann verschriftlicht. Dadurch ist ein Manuskript entstanden, ein Stück. Und dieses Stück, das habe ich dann gelernt.
Und wie ist es jetzt, solo auf der Bühne zu stehen? Das machen Sie, glaube ich, zum ersten Mal in diesem Stück.
Ja, das ist mein erstes Mal, dass ich ein Solo habe. Ich glaube, dass diese Dynamik nicht nur mit den SchauspielerInnen auf der Bühne geschieht, sondern dass das auch ganz, ganz stark mit dem Publikum zusammenhängt.
Und geht man auch schon anders auf die Bühne, wenn man weiß, man wird da jetzt alleine performen?
Ja, das ist mein erstes Mal, dass ich ein Solo habe. Ich glaube, dass diese Dynamik nicht nur mit den SchauspielerInnen auf der Bühne geschieht, sondern dass das auch ganz, ganz stark mit dem Publikum zusammenhängt.
Und geht man auch schon anders auf die Bühne, wenn man weiß, man wird da jetzt alleine performen?
Ja, das ist natürlich eine andere Verantwortung, die man für sich selbst auch hat. Und ich glaube, das hat Vor- und Nachteile. Natürlich ist es, wenn man mit KollegInnen in der Garderobe sitzt, manchmal total entspannt und manchmal ist der andere ein bisschen aufgeregter und dann ist man auch aufgeregter oder es ist andersrum. Wenn man alleine ist, dann sitzt man da und schminkt sich und denkt sich, ach, wie wird es wohl jetzt? Und ich glaube, dass das auch entspannt sein kann. Aber natürlich ist es eine andere Art von Verantwortung, eine andere Form, die man da hat. Das ist aber auch spannend, weil das Thema ist ja auch Einsamkeit und alleine sein. Und ich finde, das passt einfach so unglaublich gut, dass ich das auch alleine mache und dass ich da auch alleine in der Garderobe sitze und mich dann auf dieses Stück vorbereite.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass die Corona-Zwangspause natürlich eine Prüfung war und dass Sie stolz sind, dass Sie oder froh sind, dass Sie sich nicht haben beirren lassen und weitergemacht haben. Wie ist es denn jetzt, wenn es so allmählich wieder losgeht? Haben Sie ein besonders dankbares Publikum? Ist es wieder neu?
Wir haben ein unglaublich dankbares Publikum. Es ist so, dass wir ganz, ganz viele Buchungen haben. Jetzt zum Beispiel für Krabat ist es total überwältigend, wie viel Interesse da besteht. Und mein Stück läuft jetzt auch an. Also das ist natürlich so, dass das jetzt noch keinen Namen hat, den man kennt. Aber ich habe das Gefühl, dass die Menschen, die ins Publikum kommen, gerade sehr, sehr dankbar sind für diese Erfahrung und für diese Unmittelbarkeit und dieses Präsentsein und Dasein und gemeinsam diese Erfahrung zu machen. Also ich glaube, es ist eine ganz, ganz andere Wertschätzung, die wir da erfahren jetzt für diese Erfahrung, weil sie nicht mehr so selbstverständlich ist, wie sie davor war vor der Pandemie für viele.
Und nebenher verfolgen Sie das Filmprojekt weiter. Ist das anstrengend, das alles unter einen Hut zu bringen?
Momentan ist es so, dass ich durch meine Premiere sowieso erstmal viele Treffen der Selbsthilfegruppe verlegt habe und auch die Gruppe das weiß, dass ich hauptberuflich im Theater tätig bin. Es ist natürlich nicht unstressig, aber es ist so, dass ich da viel mache über E-Mail noch. Unsere Treffen sind nur alle 2 Wochen gewesen und jetzt momentan ist es so, dass wir uns jetzt 5 Wochen nicht treffen und ist es so, dass da alle sehr geduldig sind und Trauer ist ja auch ein Prozess, das heißt, wir lassen uns auch die Zeit bewusst und ich finde das auch gut, dass Zeit vergeht, damit man sozusagen das Projekt auch über einen längeren Zeitraum hat und das Leben sozusagen weiterläuft, aber die Menschen, an die man denkt und im Rahmen dieses Projekts sich auch widmet, in einem Jahr weiterleben. Und das ist ja auch Teil des Ganzen, dass man sich ja nicht durchrauscht, sondern dass man da sich Zeit lässt.
Ja. Konnten Sie denn ein Stück weit Frieden schließen, auch mit diesem Verlust? Ich meine, ich will das überhaupt nicht relativieren, aber die Großeltern zu verlieren ist ja auf einer Seite auch eine Erfahrung, die fast alle machen müssen. Und dann waren es aber trotzdem diese problematischen Umstände. Wie gucken Sie da heute drauf?
Also ich würde sagen, dass ich mittlerweile damit gut umgehen kann. Ich kann ja auch ganz frei darüber sprechen. Es hat auch ganz viel mit meiner Gruppe zu tun, dass mir das so einfach fällt. Ich glaube, das, was wirklich noch so ein bisschen im Bauch rummelt oder irgendwie mir so ein bisschen Schmerzen bereitet im Herzen, ist einfach die letzten Minuten, die ich einfach so gerne bei meiner Oma gewesen wäre. Ich so unglaublich gerne ihr nochmal gesagt hätte, neben dem Bett, wie sehr ich sie geliebt habe. Und das bleibt, dieses Gefühl, dass ich das nicht konnte, das bleibt und auch damit lebe ich weiter natürlich, aber ich glaube, es ist der richtige Weg, damit jetzt in die Öffentlichkeit zu gehen, darüber zu sprechen und da vielleicht auch hoffentlich zu verhindern, dass andere Menschen das auch erleben müssen und dass irgendwie jeder Mensch einen geliebten Menschen da haben darf an seinen letzten Stunden und Minuten.
Wobei ich sicher bin, dass Ihre Großmutter wusste oder weiß, dass Sie sie so gern hatten.
Ja, das glaube ich auch. Also, dass sie das wusste, daran zweifle ich nicht, aber es ist ja dann schon sehr bewegender oder vielleicht einfach der Moment, in dem man von dieser Erde geht. Ich möchte ja auch selbst wissen, dass wenn ich mal von dieser Erde gehe, dass ich da auf jeden Fall nicht allein sein muss, wenn es irgendwie geht. Ja.
Danke, dass Sie in der Sendung waren und uns so offen erzählt haben.
Sehr gerne.
SWR 2 Tandem mit Julia Sophia Schulze. Die Redaktion hatte Karin Hutzler, die Musik hat Tristan Reiling zusammengestellt. In der Technik saß John Cole und mein Name ist Bernd Lechler. Tschüss.